Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Hast du den Digitalgipfel gut überstanden?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, der Digitalgipfel hat stattgefunden. Ich glaube, wir erzählen ja auch gleich nochmal so ein bisschen was darüber in den News. War eine super Veranstaltung, super intensiv dieses Mal auch für uns, weil wir auch mit mehreren Veranstaltungen direkt im Programm waren. Ist aber alles sehr gut gelaufen, sehr gute Gespräche geführt, hat Spaß gemacht.
Ich war ja während, also nicht ganz parallel, aber so kurz davor durfte ich für die FMD die Green ICT Connect moderieren und sehen, wie grün doch die Branche wird. Und zwar schon von der Entstehung der Hardware, der Chips an bis zum Einsatz in Rechenzentren. Und darum dreht sich ja auch im weitesten Sinne ein bisschen das Thema der heutigen Folge.
Absolut. Das ist eine gute Nachricht, dass die Technik, die Technologie immer grüner wird. Das brauchen wir nämlich ganz dringend. Wir widmen uns heute mal wieder dem Thema Klima, Klimaschutz, energieeffiziente Technologien und was Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen kann. Und zwar nicht ganz ohne Anlass, denn vom 11. bis 22. November findet die diesjährige große 29. Weltklimakonferenz statt in Baku tatsächlich. Das ist die Hauptstadt in Aserbaidschan. Für alle, die das nicht wussten, dort beraten sich die Mitglieder der Klimarahmenkonvention mal wieder darüber, wie der Wandel hin zu einer klimaneutralen Welt weiter vorangetrieben werden kann. Na, ganz zentral ist ja hierbei, wir erinnern uns, das Pariser Klimaabkommen von 2015 immerhin schon, das ja vorsieht, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, das sogenannte Net Zero erreichen, also die klimaschädlichen Emissionen auf Null reduzieren.
Ja, da haben wir schon noch eine Weile zu tun.
Die aktuellen Zahlen anschaut, sind wir gar nicht mal so gut im Rennen.
Ne? Ja, leider. Ne? Die Zahlen des Umweltbundesamtes, die zeigen vor allem drei Sektoren für ausgestoßene Treibhausemissionen, die dafür stark verantwortlich sind. Im Jahr 2023 waren 30% auf die Energiewirtschaft zurückzuführen, 23% auf die Industrie und 22% auf den Verkehrssektor.
Ja, die Weltklimakonferenz wird auch den Einsatz digitaler Technologien für effektiveren Klimaschutz beleuchten. Das ist ja etwas, was wir auch immer wieder betonen, dass digitale Technologien natürlich dazu beitragen können, an ganz, ganz vielen Stellen Energie einzusparen, zum Beispiel Emissionen in Sektoren wie Energie, Transport und Industrie gezielt zu senken und damit eben die globalen Ziele zur Begrenzung der Erderwärmung zu unterstützen. Oder die EU und andere Staaten fordern ja deswegen auch einen verstärkten Einsatz von emissionsfreien Technologien sowie digitalen Tools, um Emissionen transparenter und überprüfbarer zu machen. Gleichzeitig ist das Monitoring von Klimadaten durch digitale Systeme ein zentraler Punkt. Und neben der Digitalisierung spielt auch die Klimafinanzierung für Entwicklungsländer eine ganz, ganz große Rolle. Durch digitale Lösungen könnten diese Mittel nämlich auch effizienter eingesetzt und überwacht werden, was eben den Weg für nachhaltige Entwicklungsprojekte dann auch wieder ebnet.
In dieser Folge vom Ohr am Netz schauen wir uns an, wie Digitalisierung ganz konkret zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Bevor wir das machen, gibt's aber erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, ich habe ja gerade schon ganz kurz einen Einblick gegeben in unser Engagement beim letzten Digitalgipfel, der gerade zu Ende gegangen ist. Unter dem Motto Deutschland digital, innovativ, souverän hat sich die digitale Community dieses Jahr ja in Frankfurt getroffen, um über den Stand der Digitalisierung in Deutschland zu diskutieren. Und neben zahlreichen Panel-Diskussionen und Impulsen von ExpertInnen aus der Digitalbranche meldeten sich natürlich auch politische Entscheidungsträger zu Wort. Der war tatsächlich sehr gut Besuch dieser Gipfel. Es waren unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck da und Digitalminister Volker Wissing. Und beide haben deutlich gemacht, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung zumindest aus ihrer Sicht auf einem guten Weg sei. Seit Antritt der Ampelregierung sei Deutschland deutlich digitaler geworden. Das zeigten zum Beispiel Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und das Streben nach Datenverfügbarkeit. Auch die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz machte deutlich, dass man hier weitermachen müsse und mehr in neue Technologien investieren wolle. Um hier besser voranzukommen, brauche es laut Olaf Scholz mehr Risikoaffinität. Ja, darüber hinaus ging es in den Reden natürlich auch um den Netzausbau, den Mobilfunkstandard 5G, Quantencomputing, Virtual Reality, also diese vielen, vielen aktuellen Themen, die einfach gerade rund um die digitale Transformation aktuell sind. Und gerade bei den neuen Technologien solle Deutschland eben ganz vorne mitspielen. Das ist nach wie vor das große Ziel der Politik. Und um hier realistische Chancen zu haben, dürfen aus Sicht von ECO eben die digitalen Infrastrukturen nicht vernachlässigt werden. Deswegen haben wir den Gipfel genutzt und gerade auch diesen Standort Frankfurt, der ja sozusagen die Internethauptstadt von Deutschland ist. Ne? Hier sind ja die ganzen Rechenzentren sozusagen ansässig und deswegen ist das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, digitale Infrastrukturen. Und wir haben uns mit unseren Panels eben auf dieses Thema ein bisschen gestürzt und haben darüber gesprochen, wie digitale Infrastrukturen zu digitaler Souveränität beitragen können. Ja, und wie man so schön sagt, nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Der nächste findet nämlich tatsächlich auch schon im nächsten Frühjahr statt, und zwar in Stuttgart. Und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
Ebenfalls auf dem Gipfel erwähnt von den anwesenden Politikerinnen und Politikern. Es kommt Bewegung in ein digitalpolitisches Thema, auch beim sogenannten Quick-Freeze-Verfahren. Das ist die Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Da kam Mitte Oktober das Thema in die Ressortabstimmung. Der ECO begrüßt auf jeden Fall diese Entwicklung. Das Ziel des Quick-Freeze-Verfahrens ist es nämlich, Verkehrsdaten anlassbezogen und unter richterlicher Kontrolle zu sichern. Aus Sicht von ECO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme ist das eine rechtskonforme Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Anders als diese bietet Quick-Freeze eine Lösung, die den Spielraum des Europäischen Gerichtshofs nutzt und gleichzeitig die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger wahrt. Darum geht es ja vor allem bei der Vorratsdatenspeicherung. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums sieht vor, dass Ermittlungsbehörden in zwei Stufen vorgehen. Also als erstes können mal die Verkehrsdaten quasi eingefroren werden, um sie dann bei einem konkreten Verdachtsfall auf richterliche Anordnung hin aufzutauen und dann eben zu sehen, welche IP-Adressen sind betroffen, was sind die angerufenen Telefonnummern und die Standortdaten. Jedoch keine Kommunikationsinhalte, ganz wichtig. Bei der Ausgestaltung des Quick-Freeze-Verfahrens fordert der ECO einen strikten Richtervorbehalt, eine klare Definition der Straftaten sowie eine Begrenzung auf das erforderliche und notwendige Maß. Außerdem sollte die gesetzliche Neuregelung eine umfassende Aufhebung der noch bestehenden Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung beinhalten, um ein klares politisches Signal an die Bürgerinnen und Bürger zu setzen.
Ja, und last but not least haben wir uns die Shell-Jugendstudie, die ja vor 2 Wochen ungefähr veröffentlicht wurde, nochmal ein bisschen genauer unter dem Gesichtspunkt vorgenommen, was denn für die digitale Transformation, also für aktuelle Digitalthemen hier drin steckt. Seit 1953 bietet die Shell-Jugendstudie ja einen tiefen Einblick in die Lebenswelt und Einstellungen junger Menschen in Deutschland. Und die aktuelle Ausgabe, die am 15. Oktober unter dem Titel Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt veröffentlicht wurde, zeigt eine Generation, die trotz globaler Krisen optimistisch in die Zukunft blickt und die zunehmend digitalisierte Gesellschaft aktiv mitgestalten will. Die Studie zeigt, dass Deutschlands Jugendliche trotz Wirtschaftskrise und Klimawandel optimistisch bleiben, und besonders wichtig ist ihnen dabei eine bessere Vorbereitung auf die digitale Welt und der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Laut Studie wünschen sich tatsächlich 60% der Jugendlichen, dass KI zum Pflichtfach in Schulen wird. Sie sehen darin einen wichtigen Baustein, um Chancen in Bereichen wie Medizin und Bildung voll auszuschöpfen, betonen aber auch die Notwendigkeit, KI-Entscheidungen kritisch zu betrachten. So sorgen sich 65% der Befragten über unmenschliche Entscheidungen durch fehlendes Einfühlungsvermögen in KI-Systemen, und fast die Hälfte befürchten, dass der zunehmende Einsatz von KI Arbeitsplätze gefährden könnte. Also es ist eine sehr gemischte Wahrnehmung, es zeigt aber eben auch den großen Bedarf an fundierter Medien- und KI-Bildung. Ein besonders starkes Signal der Jugendlichen ist ihr Wunsch nach mehr Transparenz im Umgang mit KI-Technologien. 77% fordern hier eine klare Kennzeichnungspflicht für KI-Anwendungen, um eben das Verständnis und Vertrauen zu stärken. Also wir fanden es ganz spannend. Es ist ja ein ganz klarer Appell im Grunde an Bildungseinrichtungen, aber auch die Bildungspolitik in Deutschland, das Thema digitale Kompetenzen eben verstärkt in die Lehrpläne aufzunehmen, um eben Kinder und Jugendliche für eine technologiegeprägte Zukunft zu rüsten.
So, und damit kommen wir jetzt zu unserem Thema der heutigen Ausgabe vom Ohr am Netz. Ein zentraler Bestandteil der Strategie der Bundesregierung zur Reduktion von CO2-Emissionen ist die Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität. Bis 2030 sollen deshalb 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen kommen, so zumindest das erklärte Ziel. Aber auch Elektroautos stehen häufig wegen ihrer Batterien in der Kritik, wegen relativ hohem Energieverbrauch in der Produktion und wegen der Bestandteile. Sie bestehen zu hohen Anteilen aus Metallen wie Lithium, Nickel oder Kobalt. Sie sollten also nach der Erstnutzung dringend recycelt werden. Ein Konzept, um den Lebenszyklus von solchen Batterien zu verlängern, der Battery Pass. Der folgt den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Die eingesetzten Materialien werden nach der Erstnutzung einfach erneut verwendet.
Ja, und dieser digitale Produktpass findet auch, aber nicht nur in der Elektromobilität Einsatz. Darüber, was genau hinter dem sogenannten Battery Pass steckt und welche Industrien sonst noch davon profitieren können, habe ich mit unserem ersten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Dr. Lisa Risch ist wissenschaftliche Referentin bei ARCATEC, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Konsortialprojekts Battery Pass arbeitet sie gemeinsam mit ihren Partnern daran, industrieübergreifend inhaltliche und technische Standards für einen digitalen Batteriepass zu erarbeiten. Was es mit diesem auf sich hat und wie er dazu beitragen kann, die Wertschöpfungskette der Batterie nachhaltiger zu gestalten, erzählt sie uns heute hier im Ohr am Netz. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Lisa, starten wir doch einfach mal für alle, die jetzt nicht wissen, was ist denn dieser Batteriepass? Erklär doch mal, worum handelt es sich da und wie kann dieser Batteriepass die Reduktion von Umweltbelastungen, beispielsweise durch Minimierung des CO2-Fußabdrucks oder die Verbesserung der Recyclingfähigkeit erhöhen?
Ja, so wie wir alle letztlich auch einen Pass haben, um uns auszuweisen, wo im Grunde genommen Daten zu unserer Herkunft, zu unserer Person enthalten sind, sollen eben zukünftig einige Produkte und die Batterien sind eben die erste Produktgruppe, die da betroffen sind, einen solchen digitalen Produktpass erhalten. Bedeutet eben einen Pass, der Informationen zu diesem Produkt gibt. Beispielsweise, wo wurde dieses Produkt hergestellt? Wie sieht es eben um den CO2-Fußabdruck aus? Wie ist der Rezyklatanteil? Aber eben beispielsweise auch Leistungsdaten. Also das ist vielleicht ein Unterschied zu unserem Pass. Okay. Da sind auch dynamische Daten enthalten, die sich im Grunde genommen im Laufe der Nutzungsphase dann auch nochmal verändern können. Und die Idee dahinter ist eben im Grunde genommen mehr Transparenz zu schaffen. Und diese Transparenz soll dann eben auch ermöglichen, dass beispielsweise nachhaltigere Kaufentscheidungen getroffen werden können. Der Endkonsument eben besser informiert sein kann über den CO2-Fußabdruck, über Rezyklatanteil, was ich gerade sagte, über eben verschiedene Parameter, die die Zirkularität des Produktes betreffen, aber eben auch beispielsweise die Performance des Produktes.
Hier geht's ja jetzt, glaube ich, in erster Linie um Lithium-Ionen-Batterien, also Stichwort Elektromobilität. Welche weiteren Industrien können denn gegebenenfalls von so einem solchen digitalen Pass profitieren?
Also gerade wenn wir jetzt eben in Richtung zirkulärer Modelle denken, also eben nicht nur erste Nutzung einer Batterie, sondern beispielsweise jetzt eben auch das Repurposing, also die Wiedernutzung in einer anderen Anwendung, genau noch vor dem Recycling sozusagen angesetzt, ein Produkt, was in einer anderen Anwendung Wiederverwendung findet. Also jetzt im Falle von einer Fahrzeugbatterie ist es möglich, dass jetzt die Leistung nicht mehr ausreicht, um diese Batterie eben in einem Auto zu nutzen, aber durchaus, um als Industriespeicherbatterie weiter benutzt zu werden. Bedeutet also, dass diese Batterie dann eben in dieser nächsten Anwendung, in dieser Zweitanwendung als Industriebatterie landet.
Okay.
Genau, das ist so ein Anwendungsfall und da können insbesondere, denke ich, Akteure von profitieren, die eben genau diese Zweitanwendungen, also jetzt in diesem Fall diese Industriebatterien als Markt für sich nutzen. Ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen, eben Recycling ist natürlich auch eine andere Strategie oder ja, ein anderes Verfahren, wo eben der Batteriepass dann durchaus Vorteile bietet, weil eben Informationen mitgegeben werden im Batteriepass zur Batterie, zu den Materialien, die enthalten sind, aber beispielsweise eben auch zum Aufbau der Batterie, sodass der Recycler dann eben genau gucken kann, okay, wie kann ich jetzt diese Batterie auseinandernehmen? Wo befinden sich Gefahrenstoffe? In welchem Recyclingprozess kann ich die Batterie bestenfalls eben überführen?
Das klingt ja jetzt in der Theorie schon mal total weit fortgeschritten und sinnvoll. Kannst du mal kurz sagen, auf welchem Stand ihr mit dem Projekt seid? Ist das auch schon in der Umsetzung oder ist es im Moment noch reine Theorie?
Jein, also es gibt natürlich erste Piloten. Jetzt muss man dazu sagen, Batterien sind ja die erste Produktgruppe, die von einem solchen digitalen Produktpass betroffen sind. Ja. Und da hat sich die Politik, die Europäische Kommission, nicht unbedingt das einfachste Produkt.
Sehr komplex, ne?
Genau, als erstes ausgedacht bei Batterien. Und wir sprechen ja auch nicht von allen Batterien. Hier in Klammern gesagt, also vor allem die großen Batterien sind betroffen. Fahrzeugbatterien, LMT-Batterien, also das sind diejenigen, die in E-Scootern, in E-Bikes beispielsweise verwendet werden. Mhm. Und eben größere Industriebatterien, die sind betroffen. Und dieser Batteriepass ist eben auch erst in Klammern. Wir werden später vielleicht nochmal darauf zukommen, dass der Fahrplan durchaus ambitioniert ist. Werden im Februar 2027 einen solchen Batteriepass eben verpflichtend mit sich führen müssen. Und jetzt muss man wissen, dass eben für Batterien die Daten, also die Informationen, die in diesem Pass enthalten sind, in der Batterieverordnung definiert sind. Mhm. Für andere Produkte kommen erst noch Rechtsakte oder entsprechende Verordnungen, Richtlinien, wo eben diese Inhalte des Passes definiert sind. Das Rahmenwerk von diesen ganzen digitalen Produktpässen ist im Grunde genommen durch die Ökodesign-Verordnung festgelegt. Und auch diese wurde erst dieses Jahr verabschiedet. Mhm. Bedeutet, wir sind immer noch in so einer Phase der Entwicklungen. Und wir sprechen hier jetzt gerade von einer Entwicklung, also diese ganzen Verordnungen, die passieren. Man muss berücksichtigen, dass, egal ob wir jetzt von Batterien oder von anderen Produkten sprechen, ganz viele nachgelagerte Rechtsakte noch erarbeitet werden, erst noch veröffentlicht werden, erst noch in Kraft treten. Und diese Rechtsakte bestimmen eben teilweise die Inhalte dieses Passes oder aber auch jetzt im Falle von Batterien, wo wir sozusagen ein bisschen weiter sind, dann noch welche Methodologien eigentlich angewandt werden, um bestimmte Datenpunkte überhaupt zu berechnen. Hm. Und vielleicht noch als letzten Punkt, das ist die inhaltliche Seite sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir noch das ganze technische Rahmenwerk. Also wie soll dieser digitale Produktpass überhaupt sicher gestaltet werden? Wie sollen Daten ausgetauscht werden? Und dazu finden derzeit Normungsprozesse statt auf europäischer Ebene, die eben genau diese Aspekte abdecken. Auch da der Fahrplan sehr ambitioniert. Ende nächsten Jahres sollen eben diese Normen veröffentlicht werden. Mhm. Aber bedeutet auch Stand jetzt, haben wir eben im Grunde genommen noch nicht diese Normen an der Hand und können uns eben noch nicht daran orientieren.
Okay, also jetzt hast du schon gesagt, sehr ambitionierter Zeitplan. Die Politik ist teilweise in der Pflicht, eben das Rahmenwerk zu liefern und diese entsprechenden Rechtsakte. Gibt es noch mehr Herausforderungen oder ist das im Grunde das, woran es vor allem hängt?
Ja, also ich denke eben dieser sehr ambitionierte Fahrplan und parallel laufenden Stränge, die natürlich auch gerade für die Akteure, die jetzt betroffen sind, sehr unübersichtlich erscheinen von außen. Also man hat hier diese Normungsprozesse, die auf der einen Schiene laufen, die eben so diese technischen Inhalte definieren. Im Übrigen, bei den Normungsprozessen muss man auch dazu sagen, das ist ja nicht die Politik, die hier involviert ist, sondern das sind eben Industrie- und Wissenschaftsvertreter, die da im Grunde genommen in diesen Normungsgremien die entsprechenden Normen erarbeiten. Das ist der eine Strang. Dann haben wir eben diese Verordnungen, die den groben Rahmen vorgeben und dann nochmal diese delegierten Rechtsakte oder Implementing Acts, die im Grunde genommen dann nochmal die Details definieren oder eben, ja, bei manchen Produkten sogar die Inhalte des entsprechenden Produktpasses. Ein Dickicht an Prozessen und ja auch Informationen, die im Grunde genommen da auf unterschiedlichen Ebenen eben ablaufen.
Ja, also man hört schon raus, es ist in sich ein sehr, sehr komplexes, sehr anspruchsvolles Projekt. Du hast auch schon erwähnt, es gibt ja zig Akteure, die da irgendwie mit reinspielen. Wie ist es denn da mit der Verantwortung sozusagen? Wer ist denn letztlich dann verantwortlich für die Erstellung und die langfristige Pflege des Batteriepasses?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil letztlich ist wirklich derjenige verantwortlich, der die Batterie auf dem Markt platziert, also in Verkehr bringt. Das ist jetzt im Normalfall beispielsweise der Fahrzeughersteller. Ja. Also Audi, BMW, Mercedes, die müssen letztlich diesen Batteriepass dann liefern und sind auch dafür verantwortlich, dass die Informationen im Batteriepass korrekt und up-to-date sind. Im Falle kleinerer Unternehmen, also gerade bei E-Bikes, E-Scootern, sind das ja meistens nicht so große Hersteller, die dann das Endprodukt liefern. Da ist es dann so, dass natürlich auch Dienstleister damit beauftragt werden können, sich um diesen Batteriepass zu kümmern. Beziehungsweise gerade wenn wir jetzt von E-Bikes sprechen, also von diesen Light Means of Transport Batterien, den kleineren Batterien, ist es im Normalfall ja so, dass die Batterie mit dem ganzen Antriebskonzept als ein Teil sozusagen, als ein Produktbestandteil meistens vermarktet wird und in das Fahrrad integriert wird. Und da fühlen sich dann eh schon meistens eben die LMT-Hersteller auch für die Batterie mitverantwortlich. Mhm. Wir werden dann im Zweifelsfall eben vertraglich Regelungen stattfinden, die eben diese Verantwortung letztlich übertragen. Aber im Normalfall, wie gesagt, der Inverkehrbringer ist derjenige, der verantwortlich ist.
Das heißt, gehe ich jetzt mal davon aus, ihr habt diese Hersteller, Dienstleister wahrscheinlich auch irgendwie jetzt schon im Boot, ne?
Ja, also beziehungsweise wir haben jetzt innerhalb unseres Projektes, also des Battery Pass Projektes, mit denen natürlich entweder uns ausgetauscht oder sie sind sogar Teil des Konsortiums, weil sie natürlich diejenigen sind, die als erstes betroffen sind und eben in der Verantwortung sich befinden, ja.
Ja, wahnsinnig spannendes Projekt, finde ich, der Batteriepass, weil es eben so ein tolles Beispiel dafür ist, wie digitale Technologien letztlich ja auch zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können, ne? Wenn es denn dann auch umgesetzt wird. Vielleicht kleine Frage zum Schluss, wenn du mal so einen Ausblick geben müsstest. Ich meine, Februar 2027 ist jetzt ja auch nicht mehr so lange hin. Du hast schon gesagt, der Zeitplan ist ambitioniert. Womit rechnest du denn? Denkst du, das ist noch zu schaffen oder was sind gerade so die großen Teilprojekte, sage ich mal, wenn man das so überhaupt nennen kann, an denen ihr da jetzt arbeitet, so die Zwischenschritte?
Ich denke, es ist definitiv zu schaffen. Die Frage ist, schafft es jeder? Ich denke nicht, dass Februar 2027 alle betroffenen Batterien wirklich einen ausgereiften Batteriepass mit sich tragen werden. Ja, ich denke, dafür ist eben der Fahrplan einfach zu ambitioniert, aber es geht vor allem ja auch darum, hier für ein erstes Produkt zu zeigen, okay, es ist möglich und daran können sich dann eben auch andere Produkte orientieren. Und dieses Gesamtsystem, was ja letztlich auch irgendwie auf der europäischen Ebene teilweise verortet ist, also diese Gesamtprozesse mit einem Registry beispielsweise, also wo dann diese ganzen Identifikationsnummern abgespeichert werden zu den Produkten. Ja. Das sind ja alles Prozesselemente, die dann auch für andere Produkte vonnöten sein werden und wo im Grunde genommen dann vielleicht auch das Learning aus dem Batteriepass eben weitergetragen werden kann und genutzt werden kann für andere Produktgruppen.
Ja, also richtig spannendes Leuchtturmprojekt, kann man im Grunde sagen, ne? Ganz herzlichen Dank, Lisa Risch von der Arkatec, für diesen Einblick in das Konsortialprojekt Batteriepass und den Batteriepass, der im Moment tatsächlich schon in Arbeit ist. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Im Jahr 2023 wurden laut Global Circularity Report gerade einmal 7,2% der Materialien der Weltwirtschaft in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Da ist also ordentlich Luft nach oben. Über 90% der Materialien werden entweder verschwendet, gehen verloren oder werden zumindest nicht wiederverwendet. Das ist echt schade drum, ja, wenn man die schon mal gewonnen hat. Digitale Produktpasse wie der Battery Pass bergen ein enormes Potenzial.
Ja, und um die Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2020 um über 40% zu senken, wie es ja das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung vorsieht, muss allerdings noch wirklich viel, viel mehr passieren. Und hier kann die Digitalisierung Abhilfe schaffen.
Das zeigt auch das Projekt im zweiten Interview, in dem es darum geht, die Mitarbeitermobilität zu revolutionieren.
Im Gespräch.
René Braun ist CEO von Nevit, der ersten Mobilitätsplattform, mit der Unternehmen das Mobilitätsbudget ihrer Mitarbeitenden mit nur wenigen Klicks aufsetzen und verwalten können. Die Plattform ermöglicht den Zugriff auf Taxis, Shared Mobility, sämtliche ÖPNV-Anbieter, Deutschlandticket zum Beispiel, Fahrradleasing und viele weitere Mobilitätsformen weltweit. Über seine Vision, die Mitarbeitenden Mobilität möglichst nachhaltig zu gestalten, spricht er heute mit uns und ist Teil im Podcast hier im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, René. Hallo.
Hi, ich freue mich sehr.
René, jetzt musst du erstmal ein bisschen Definitionsarbeit leisten. Was genau versteht man bzw. versteht ihr denn unter einem Mobilitätsbudget?
Das Mobilitätsbudget ist im Großen und Ganzen die Alternative zum Dienstwagen. Das sei erstmal vorab gesagt, ein sehr wichtiger Faktor in unserem Modell. Wie kann ein Mobilitätsbudget gelebt werden? In der Regel bieten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein monatliches Budget an. Das heißt, irgendetwas zwischen 50 bis teilweise sogar 500 Euro. Und dieses Budget kann dann genutzt werden, um sich nachhaltig und flexibel durch die Gegend zu bewegen.
Das heißt also, Firmenwagen, also so dieser Audi A5 Avant oder so, den man sich bisher irgendwie aus der Flotte aussuchen konnte, den gibt's dann bei den Unternehmen nicht. Aber dieses Budget wird genutzt, um, ich sag mal, nachhaltiger sich fortzubewegen?
Richtig, ja. Also wir glauben ganz, ganz fest daran, dass die Auslastung der Fahrzeuge gesteigert werden muss, um sich nachhaltig durch die Gegend zu bewegen. Der Wagen sei eigentlich gar nicht zu verteufeln. Mhm. Ist einfach schlichtweg eine andere Art der Fortbewegung, gegen die wir auch überhaupt nichts haben. Gegen was wir aber etwas haben, und unsere Vision basiert doch auf diesem Fundament, wenn man sich einen Wagen vor die Tür stellt und der Wagen dazu 90% eigentlich leer rumsteht. Weil dieser Wagen muss erstmal produziert werden, es wird sehr viel CO2 in dem Prozess freigesetzt, dann muss dieser Wagen im Anschluss auch gut genutzt werden. Und dementsprechend setzen wir sehr, sehr stark auf geteilte Mobilität.
Das ist ja grundsätzlich ein Problem der nachhaltigen Mobilität, zu sagen, hey, Privatfahrzeuge, die stehen ewig viel rum und nehmen auch sehr viel Platz in den Innenstädten beispielsweise weg. Also eigentlich kein zeitgemäßes Konzept mehr. Aber jetzt kommen wir mal zu einem zeitgemäßen Konzept, nämlich zu eurer App. Wie funktioniert die jetzt? Also wer muss da was machen? Der Arbeitgebende, der Arbeitnehmende?
Also in der Regel werden wir zunächst einmal auf der administrativen Seite implementiert. Das heißt also, wenn beispielsweise ein deutscher Großkonzern bei uns Kunde wird, dann wird zunächst einmal auf der Seite von HR oder der Flotte festgelegt, wie viel Mobilitätsbudget stellen wir eigentlich unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Das ist eigentlich immer in der Regel der erste Schritt. Im zweiten Schritt wird definiert, welche Mobilität möchten wir eigentlich anbieten. Das heißt, das kann sich auch durchaus unterscheiden. Man kann als Konzern sagen, die eine Mobilität nehme ich rein, die andere nicht. Das kann verschiedene Gründe haben. Und dann geht alles relativ flott. Wir schicken dann über unser System automatisiert E-Mails an die Mitarbeitenden raus. Ich öffne die E-Mail, lade mir die App runter und bin ready to go. Das heißt, ich kann mich sofort mit meinem Mobilitätsbudget durch die Gegend bewegen.
Okay, wie sieht es jetzt für mich als Mitarbeitender aus? Also angenommen, Montag, 9 Uhr, Termin im Büro. Jetzt ist es 8 Uhr, ich mache meine App auf. Was tue ich?
Genau, also du hast in der Regel zwei große Varianten, wie du unsere App benutzen kannst. Und zwar ganz, ganz wichtig, als wir das Produkt auf den Markt gebracht haben, dass ich eine hohe Abdeckung habe. Weil um wirklich auf multimodale Mobilität zugreifen zu können, muss gewährleistet werden, dass ich die volle Bandbreite benutzen kann. Das heißt, wir haben uns für den Weg entschieden, in den Bereich Zahlungsmittel zu gehen. Das mag sich erstmal merkwürdig anhören, aber es ist relativ einfach. Du gehst in unsere App rein und du bekommst eine virtuelle Visa-Karte zur Verfügung gestellt, die Nevit Mobility Card. Und die kannst du beispielsweise in dein Google Wallet oder in dein Apple Wallet hinterlegen. Und immer wenn du dich dann mit einem Carsharing, mit einem Scooter, mit einem Uber, mit einem Taxi, mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend bewegst, bezahlst du einfach dein Ticket automatisiert über diese Karte und wir buchen automatisch den Betrag von einem monatlichen Budget ab. Das ist eine Variante. Die zweite Variante, wir nennen es komplexere Mobilität, die wir tiefenintegriert in der App zur Verfügung stellen. Also wenn du dir beispielsweise ein Fahrrad über deinen Arbeitgeber leasen möchtest, dann kannst du das Fahrrad über die App bestellen. Wenn du dir beispielsweise das Deutschlandticket nutzen möchtest, dann kannst du das über die App aktivieren und hast auch sofort dein Deutschlandticket innerhalb der App zur Verfügung.
Das klingt auf jeden Fall erstmal gut, weil was ja ein großes Problem ist, ist ja auch häufig dieses, Mann, oh Mann, ich möchte mich gerne nachhaltig mobil durch die Stadt bewegen, aber ich habe erstmal 24 Apps, die ich dafür starten muss, um zu gucken, wie komme ich denn jetzt am besten von A nach B und wie mache ich das? Das heißt also, bei euch habe ich dann eine zentrale Anlauf-App und kann über die sozusagen alles weitere steuern.
Genau.
Jetzt fragt sich natürlich der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, ja, aber was haben denn jetzt die Unternehmen davon? Weil, also so gut wir alle sein wollen, am Ende müssen die ja auch was davon haben, sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht machen, weil ihr macht es ja nicht umsonst.
Ja, also auf der Seite der Unternehmen gibt es andere Interessen, die mit einem Mobilitätsbudget realisiert werden können. Das fängt in der Regel erstmal auf der administrativen Seite an. Alle Flottenmanager bzw. HR-Leute werden die Problematik kennen. Wenn ich so ein neues Konzept implementiere, dann muss es auch in die Verwaltung gehen. Das heißt, wer kümmert sich eigentlich darum? Wer schaltet die Leute frei? Wer bringt die Daten in die HR-Systeme beispielsweise? Und das sind alles Prozessketten, die wir über das Produkt und unsere Technologie vollständig automatisiert haben. Das heißt also, das Gefühl, das bei unseren Nutzern auf der Verwaltungsseite entsteht, wenn du Nevit nutzt und implementierst, du setzt das ganze System einmal auf und dann hast du den sogenannten Peace of Mind. Also du hast keine Schmerzen mehr, keine Probleme mehr, über die du dir richtig Gedanken machen musst, sondern das läuft einfach von selbst. Und das ist ein großer Nutzen, den wir auf der Seite der Unternehmen schaffen. Und dann gibt es noch zwei andere Aspekte. Auf der einen Seite den steuerlichen Aspekt. Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Unternehmen können steuerlich vom Mobilitätsbudget heute bereits sehr, sehr groß profitieren. Und das ist auch kein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites Phänomen. Mobilität wird in der Regel in allen Ländern steuerlich incentiviert. Und der dritte Punkt ist das Thema Nachhaltigkeit. Der Fuhrpark verursacht natürlich einen großen CO2-Fußabdruck. Die Mobilität der Mitarbeitenden zum Büro spielt eine Riesenrolle, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit anschauen. Und Unternehmen können mit dem Mobilitätsbudget zum, wir nennen es Verkehrswendemachern werden. Mhm. Das bedeutet, sie können einen realen und schnellen Impact erzielen und CO2 reduzieren, wenn sie ein Mobilitätsbudget implementieren.
Und ich sag mal, auf lange Sicht wahrscheinlich auch schneller CO2-neutral werden, sofern das ein Unternehmensziel ist, was sich ja mittlerweile relativ viele auf die Fahne schreiben, ob jetzt 20, 30, 35 oder 40.
Genau, du hast natürlich auch gewisse Regularien seitens der Europäischen Union, die jetzt zur Voraussetzung geworden sind für Großkonzerne. Das Ganze wird dann sukzessive auch in den Mittelstand und Kleinunternehmen über die Jahre gezogen. Das heißt also, gewissermaßen gibt es zwei Faktoren. Entweder du hast eine Eigenmotivation, das Unternehmen in die Richtung aufzustellen, oder du wirst auch irgendwann über die Rahmenbedingungen.
Motiviert.
Motiviert. Wir drücken das so aus.
Ja, genau, sehr schön, sehr schön. René, jetzt ist es ja so, wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist, dann hast du überhaupt keinen Stress. Da kannst du, ich sag mal, von Elektroroller direkt in irgendwie so ein Yelbi-Fahrrad, meinetwegen noch dann irgendwie in ein Sharing-Auto oder in ein Uber und alles gar kein Problem. Aber wir sind 2016 rausgezogen nach Brandenburg. Was bedeutet wirklich drei Straßen weiter? Ja. Und schon wird's schwierig. Also schon braucht man eine halbe Stunde länger, weil der Bus so selten fährt, um irgendwie nach Berlin reinzukommen. Wie löst ihr das auf dem noch platteren Land, dass man eben mit Navid auch mobil bleiben kann, ohne eigenes Auto?
Interessant, dass du das ansprichst, weil das hören wir natürlich relativ oft, gerade wenn du dich mit Unternehmen unterhältst, die nicht nur in Metropolregionen stattfinden. Ich versuche erstmal einen Vergleich zu ziehen, um das Ganze ein bisschen ergreifbarer zu machen. Mhm. Und zwar ist das kein Phänomen, das in der Mobilität stattfindet, dass es im städtischen Bereich in der Regel mehr Angebot gibt. Ne? Also wir müssen nur über Restaurants nachdenken, über Cafés, über sportliches Angebot. Es gibt in der Regel auf dem Land zwei Faktoren, die mehr vorhanden sind als in der Stadt. Das ist einmal die schöne, liebe Natur. Die haben wir in der Regel eher auf dem Land.
Ja.
Und eher eine entspanntere Atmosphäre. Die findet auch eher im Übermaß auf dem Land statt und nicht im städtischen Bereich. Nichtsdestotrotz ist es so im Thema Mobilität, dass es ein großes Missverständnis ist, dass es keine Mobilitäten im Bereich der eher ländlichen Regionen gibt. Also erstmal angefangen, der öffentliche Nahverkehr ist in manchen Regionen relativ gut ausgebaut, in manchen eher schlecht. Das ist definitiv so, das muss sich auch verändern. Es gibt aber auch andere Mobilitätsformen, die du über ein Mobilitätsbudget incentivierst. Ein großes Thema ist das Thema Bike-Leasing. Bike-Leasing, also sich ein eigenes Fahrrad, ein Elektrofahrrad vor die Tür zu stellen, wird eigentlich, was wir in den Daten sehen, eher in den ländlichen Regionen genutzt. Das heißt, da hast du eine sehr, sehr hohe Rate. Ich kenne auch keine Person, die auf dem Land lebt und kein eigenes Fahrrad vor der Tür stehen hat. Und das kannst du dir über ein Mobilitätsbudget auch vor die Tür stellen, steuerincentiviert. Mhm. Dann hast du das Thema Elektroladung. Wir wissen nämlich, dass auf dem Land es manchmal notwendig ist, dass du einen eigenen Wagen vor der Tür stehen hast, weil ein Mobilitätskonzept muss am Ende inklusiv sein. Es bringt nichts, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, okay, auf dem Land musst du auf den ÖPNV umsteigen, dann wird es einfach nicht passieren, weil teilweise genau einfach die Verfügbarkeit gering ist. Deswegen können Arbeitgeber auch über das Mobilitätsbudget beispielsweise die Ladekarten zur Verfügung stellen, um das E-Fahrzeug vor der Tür aufzuladen. Und dann hast du die Möglichkeit, das ist ein Trend, den wir tatsächlich seit 3 Jahren verfolgen und der stark wachsend ist, dass Fahrgemeinschaften zur Arbeit gegründet werden. Das heißt, ist es wirklich notwendig, alleine zur Arbeit zu fahren oder kann man sich nicht eventuell zusammentun? Und da gibt es auch bereits Mobilitätslösungen, die das digital ermöglichen. Also so eine Art WhatsApp, um sich zusammenzutun und zu sehen, okay, ist meine Nachbarin schon losgefahren oder kann ich noch in den Wagen einsteigen und mit ihr fahren?
Das wäre dann so eine Art Ridesharing sozusagen.
Ja, man nennt das offiziell Pooling, also es sind sogenannte Pooling-Konzepte und die auch gerade schon bei wirklich vielen Großkonzernen implementiert worden. Also das ist kein nischiges Thema mehr.
Sondern nee, in den USA gibt es ja extra Pool-Lanes, ne? Dass wenn du mit mindestens 3 Leuten im Auto bist, darfst du ganz links und schnell fahren, also verhältnismäßig schnell. Das ist also durchaus eine relativ alte Idee, aber schön, wenn sie mal umgesetzt wird.
Richtig, genau. Und das ist wieder das Konzept, das wir am Anfang besprochen haben. Die Auslastung der Fahrzeuge muss sich erhöhen. Und wenn das sichergestellt wird, dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, einen Wagen vor der Tür stehen zu haben.
So, jetzt verändert sich ja alles. Die Welt ist ständig im Wandel, gerade die digitale Welt, und es werden immer neue Mobilitätslösungen dazukommen, toi toi toi. Ich warte ja immer noch auf das wirklich schwebende Hoverboard aus Zurück in die Zukunft. Aber wenn so eine Mobilitätslösung kommt, wie könnt ihr sicherstellen, dass man mit Navid im Endeffekt auch dann zukunftssicher bleibt?
Am Ende des Tages ist das eine Frage der Unternehmens-DNA. Wir sind das, was man eine klassische Technologiefirma nennt. Vor 2 Jahren hätte man uns wahrscheinlich noch als kleines Startup bezeichnet. Und Teil unserer DNA ist sich, und das ist auch einer unserer Werte, sich jeden Tag wieder zu erfinden. Und das ist nicht nur einfach eine Sache, die wir auf unsere Unternehmenswebsite schreiben, sondern das leben wir tagtäglich. Also wir haben uns schon sehr, sehr oft gedreht. Wir haben Entscheidungen neu getroffen, wir haben neue Dinge gesehen, sofort implementiert. Es ist immer ein großes Zusammenspiel zwischen den Markt zu beobachten und mit Geschwindigkeit auch umzusetzen. Und das ist Teil unserer Unternehmens-DNA und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass wir uns da mit den Trends mitbewegen werden.
Gut, dann bleiben auch wir entspannt, weil ihr bleibt nämlich rege und werdet nicht träge. Jetzt zum Abschluss vielleicht eine Frage, deine ganz persönliche Vision von Mobilität der Zukunft. Und wie wichtig ist Digitalisierung dabei? Weil ich meine, ihr seid, hast du gerade gesagt, ein Technologieunternehmen. Ohne Digitalisierung gäbe es euch ja gar nicht.
Richtig, ja. Bei Mobilität ist immer die Frage, wer gibt mir den Zugriff? Und der Zugriff muss digital erfolgen. Dementsprechend ohne Digitalisierung und ohne Technologie kann das Thema Verkehrswende nicht getrieben werden. Unsere Vision ist ganz klar, wir wollen das Unternehmen zu Verkehrswendemachern werden. Und das hat in der Vergangenheit schon oft funktioniert. Vielleicht nicht in die Bereiche, in die man sie gerne sehen würde, nämlich beispielsweise im Dienstwagengeschäft. Wir haben über 60% der Neuzulassungen auf deutschen Straßen sind Dienstfahrzeuge. Das heißt also, Unternehmen beeinflussen immens die Art und Weise, wie sich Leute durch die Gegend bewegen. Der fliegerische Verkehr genauso. Keiner konnte sich einen Flug vor ein paar Jahrzehnten leisten. Dann haben Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit dem Flieger von A nach B geschickt. Irgendwann ist das Ganze in die kommerzielle Schiene geraten und auch Endverbraucher und Verbraucherinnen konnten sich in den Flieger setzen. Und genau darauf spekulieren wir auch mit dem Mobilitätsbudget. Das Mobilitätsbudget kann einfach unglaublich guter Anreiz sein, dass Leute sich zum ersten Mal Gedanken darüber machen. Vielleicht sollte ich meine Art der Fortbewegung verändern.
Wie groß muss die Firma sein, damit ihr als Nevitt und auch eure Idee des Mobilitätsbudgets einen Sinn macht?
Genau, also wir fokussieren uns auf den klassischen Mittelstand und Großkundensegmente oder Enterprise-Segment. In der Regel eine Voraussetzung, die wichtig ist, dass die Unternehmen international agieren, weil erst dann sehen wir auch, dass die Komplexität so ein Konzept selber auszurollen, so hoch ist, dass du es als Unternehmen überhaupt nicht hinbekommst. Wobei gesagt werden muss, dass es auch fast keinen Mittelstand oder Großkonzern gibt, der nicht international agiert.
René Braun ist CEO von Nevitt, der ersten Mobilitätsplattform, mit der Unternehmen das Mobilitätsbudget ihrer Mitarbeitenden relativ einfach mit wenigen Klicks managen können, um die Welt ein bisschen besser zu machen und um Unternehmen zu Mobilitätswendemachern zu machen. Also auf jeden Fall eine spannende Lösung. Mein Unternehmen mit insgesamt 6 Mitarbeitenden mit Standpunkt in Berlin und Brandenburg ist dafür zu klein. Aber ich arbeite an der einen Ecke und ihr an der anderen und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte, René.
So machen wir das.
Vielen Dank.
Alles klar, bis dann. Danke für die Einladung. Ciao.
Leider ein bisschen zu klein, mein Unternehmen, um zu sagen, ja, wir machen da auf jeden Fall mit. Aber das Thema, keine Ahnung, Leasing, E-Bikes oder so, kann ich ja mal ins Gespräch bringen oder eben auch so stabile Roller. Das ist ja auch eine Alternative zum Auto, zumindest für die letzte Meile. Naja, mal sehen, da geht noch einiges auch bei 6 Leuten im Team.
Ja, bei uns geht das schon tatsächlich. Ja, digitale Tools und Services für mehr Nachhaltigkeit sind ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Gleichzeitig darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren, welche Branche das alles überhaupt erst möglich macht. Das sind die digitalen Infrastrukturen, Rechenzentren, Colocation-Anbieter, Internetaustauschknoten und. Die eben häufig in der Kritik stehen, Energiefresser zu sein, also Rechenzentren vor allem. Darüber, was genau da dran ist und wie Rechenzentren energieeffizient betrieben werden können, heute auch schon sehr energieeffizient betrieben werden teilweise, habe ich jetzt mit unserem letzten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Welche Rolle Rechenzentren für eine nachhaltige Digitalisierung spielen, wie die Branche zur Energiewende beiträgt und welche Herausforderungen die aktuelle Energiepolitik für Rechenzentren mit sich bringt, darüber spreche ich jetzt mit Günther Eggers. Er ist Director Public bei NTT Global Data Centers und Mitglied unserer Eco-Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Hallo Günther, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Sidonie, danke für die Einladung.
Ja, wir fangen mit einer ganz einfachen A-B-Frage an, Günther. Rechenzentren, Energiefresser oder Fundament für eine nachhaltige Digitalisierung? Was stimmt denn nun?
Definitiv B. Ohne Rechenzentren gibt es keine Digitalisierung. Alle Services, die wir ganz selbstverständlich nutzen, werden durch Rechenzentren, also digitale Services, werden durch Rechenzentren erbracht. Und ja, diese Rechenzentren benötigen Energie, aber Energiefresser klingt für mich immer nach Energieverschwendung und das genau ist nicht der Fall im Rechenzentrum.
Ein ganz wichtiger Aspekt, der zu einem energieeffizienten Rechenzentrenbetrieb beitragen soll, ist ja der gesetzlich geforderte Beitrag von Rechenzentren zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Was hältst du denn von der aktuellen Regelung?
Auch da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich finde es gut und ich finde es sogar wichtig und großartig, dass Rechenzentren zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung beitragen können. Faktisch funktioniert das allerdings nur da, wo auch Wärmenetze für die Fernwärmeversorgung der Wohnungen, der Gewerbegebiete und so weiter vorhanden sind. Und in Deutschland werden derzeit leider nur 15% der Gebäude wirklich mit Fernwärme versorgt, was ziemlich wenig ist, auch im Maßstab von nordeuropäischen Ländern. Wir sollten allerdings uns davor hüten, Rechenzentren jetzt zum alleinigen Buhmann dafür zu machen, dass wir jahrelang nicht in Infrastrukturen investiert haben und dass die notwendigen Wärmenetze nicht da sind, weil dafür können die Rechenzentren nicht sorgen. Was sie aber können, ist, die Wärme, die anfällt, anzubieten, und da, wo sie genutzt werden kann, sollte sie auch ausgekoppelt und genutzt werden. Ich arbeite ja für Entity Global Data Centers hier in Deutschland, und wir haben derzeit an 4 Rechenzentrumsstandorten Projekte in der Vorbereitung, teilweise auch schon umgesetzt, die dazu führen, dass wir Wärme abgeben können oder zukünftig abgeben werden. Und das geht nicht nur für neue Rechenzentren, so wie das Energieeffizienzgesetz es ja vorschreibt, sondern das geht auch für Bestandsrechenzentren, wenn bestimmte technische Voraussetzungen gegeben sind. Ich halte es allerdings für sehr problematisch, wenn Rechenzentren, die neu gebaut werden, nur dann gebaut werden dürfen, wenn sie auch einen substanziellen hohen Anteil ihrer Wärme als Abwärme abgeben können und dafür die geeigneten Partner finden. Damit haben wir eine erhebliche Einschränkung der verfügbaren Standorte. Und aus meiner Perspektive ist das ein echter Nachteil für den Rechenzentrumstandort Deutschland.
Jetzt hast du schon die Fernwärmenetze erwähnt als Voraussetzung eben für die Nutzung von Abwärme. Gibt es noch andere Voraussetzungen, die es braucht? Oder andersrum gefragt, findest du die Regelung zur Abwärme, Abgabe von Rechenzentren, wie sie jetzt im Energieeffizienzgesetz steht, macht das so Sinn?
Zum ersten Teil deiner Frage, es gibt eine Reihe von weiteren Möglichkeiten, wie man Abwärme nutzen kann. Auch da spreche ich wieder über das Unternehmen, für das ich arbeite. Wir beispielsweise nutzen die Abwärme grundsätzlich zum Beheizen der Büros, die üblicherweise mit einem Rechenzentrum ja auch verbunden sind. Und darüber hinaus beheizen wir auch fast alle Notstromgeneratoren, die ja quasi als Dieselgeneratoren immer so eine bestimmte Betriebstemperatur haben müssen, schon vorab mit Abwärme. Die meisten unserer Wettbewerber machen das mit nacktem Strom. Das heißt also, wenn wir Abwärme nutzen aus dem Rechenzentrum, brauchen wir nur etwa ein Fünftel bis ein Sechstel des Stroms, der sonst gebraucht werden würde, wenn ich es mit Strom alleine beheize. Und um mal so ein Rechenbeispiel zu machen, im Winter werden diese Generatoren brauchen bis zu 10 Kilowatt Heizleistung. Und wir haben über 200 Generatoren in Deutschland derzeit im Einsatz. Also das ist schon eine erhebliche Menge, weil dann sind wir nämlich bei 2 Megawatt Heizleistung. Und da macht es einen Unterschied, ob ich das rein als Strom verwende oder ob ich in der Tat davon 80% aus der Abwärme bekomme und dann eben am Ende ja immer noch 400 Kilowatt in Summe über Deutschland, aber dort Verbraucher. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahlen wirklich für alle nachvollziehbar sind. Wir können uns merken, wenn wir die Abwärme nutzen aus dem Rechenzentrum, sparen wir substanziell andere Energiequellen für den gleichen Zweck.
Jetzt hast du schon erwähnt, NTT hat ja im vorletzten Jahr hier am Standort Berlin ein ganz neues Rechenzentrum eröffnet, das höchste Energieeffizienzstandards erfüllt. Wie gelingt das denn und auf welche Hürden seid ihr bei der Umsetzung gestoßen?
Ja, die Eröffnung von unserem Rechenzentrum Standort Berlin 2 im Marienpark war in der Tat ein großer Erfolg, sowohl was das Thema Energieeffizienz und modernes Rechenzentrumsdesign anbelangt, als auch was die Frage Abwärmenutzung anbelangt. Wir haben im Marienpark vertraglich vereinbart, dass alle zum Marienpark gehörenden Gewerbeeinheiten, also die anderen Nutzer des Marienparks, durch die Fernwärme, die wir aus unserem, oder die Wärme aus unserem Rechenzentrum versorgt werden können. Das ist unterm Strich allerdings deutlich weniger, als wir wirklich abgeben könnten. Das heißt also, in dem ursprünglichen Design, wenn wir fertig gebaut haben, war geplant, dass wir etwa 4 Megawatt Wärme abgeben und damit die Voraussetzung schaffen, um den Marienpark komplett mit Wärme zu versorgen. Mhm. Es fallen aber insgesamt über 20 Megawatt Wärme an. Und den Rest wollen wir gerne auch abgeben. Deshalb sind wir jetzt mit unserem Partner Datatoid, der im Marienpark die Fernwärmeversorgung übernimmt, im Gespräch, dass wir auch die restliche Wärme auskoppeln und dann für andere Kunden, die ursprünglich nicht im Fokus waren, auch abgeben. Das ist symptomatisch für die Situation, in der wir uns befinden. Rechenzentren werden ja nicht danach gebaut, wie viel Wärme in der Nähe gebraucht wird, sondern Rechenzentren werden danach gebaut, wie viel IT-Leistung an der jeweiligen Standort benötigt wird. Und ganz häufig ist es so, dass wir, auch wenn Wärmeabnehmer vorhanden sind, dass die üblicherweise deutlich weniger Wärme nutzen von unserer Abwärme, als wir abgeben könnten. Und da sehe ich, um zurückzukommen auf die Frage davor, ein wirkliches Problem mit dem Energieeffizienzgesetz, weil das legt nämlich fest, dass eine nicht unerhebliche Mindestmenge der Wärme abgegeben werden muss. Und das passt an vielen Standorten einfach nicht hin. Also zu den Herausforderungen ist, die Größe der Rechenzentren passt oft nicht, also deutlich größer als der Wärmebedarf in der Umgebung. Und dennoch, aus meiner Perspektive, jede Kilowattstunde zählt. Es ist auch dann sinnvoll, Wärmekonzepte umzusetzen, wenn sie eben nicht einen erheblichen Teil der Energie nutzen, sondern nur einen kleinen Teil.
Jetzt gibt es ja noch eine ganz andere wichtige Kennzahl im Zusammenhang mit der Energieeffizienz von Rechenzentren, die sogenannte Power Usage Effectiveness. Vielleicht kannst du da gleich auch noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erläutern, was das überhaupt ist. Aber ich stelle erstmal die Frage, im Energieeffizienzgesetz ist ja auch hier eine gewisse Zahl festgeschrieben, eine Vorgabe einer im Jahresmittel zu erreichenden Power Usage Effectiveness von 1,2. Das geht auch deutlich über die auf europäischer Ebene diskutierten Vorgaben hinaus. Zu welchen Herausforderungen führt das denn für die Betreiber von Rechenzentren in Deutschland?
Danke für diese wichtige Frage. In der Tat hat sich Deutschland entschieden, anders als alle anderen europäischen Länder und auch die Vorgabe, die aus Europa kam im Rahmen der Energy Efficiency Directive, gibt das ja nicht vor, feste Grenzwerte einzutragen. Wir haben bereits über das Thema Abwärmenutzung gesprochen. Beim Energieeffizienzgesetz ist ein PUE, Power Usage Effectiveness, von 1,2 für neue Rechenzentren vorgeschrieben, die ab Juli 2026 in Betrieb gehen. Ist dieser Wert erreichbar? Ja, er ist erreichbar. Ist er immer erreichbar? Nein. Und zwar hängt die Erreichbarkeit dieses Wertes hauptsächlich davon ab, wie die Auslastung der jeweiligen Rechenzentren aussieht. Ja, dann könnte man sagen, dann sollen die Rechenzentrumsbetreiber sich halt darum kümmern. Nur bei den Colocation-Rechenzentren, wie wir bei Entity Global Data Centers sie betreiben oder auch andere, die in Allianz für digitale Infrastrukturen unterwegs sind, da liegt das in der Verantwortung unserer Kunden, die vermieteten Rechenzentrumsflächen möglichst effizient zu betreiben, also im Sinne von möglichst umfassend zu betreiben. Und wir haben keine Möglichkeit, unsere Kunden dazu zu zwingen. Wenn ich aber jetzt ein Rechenzentrum betreibe, das eine Auslastung von vielleicht 50% hat, und das ist im Moment leider der Schnitt über unsere Rechenzentren, die wir in Deutschland haben, dann bedeutet das, dass mit einer 50%igen Auslastung ein PUE von 1,2 in der Tat überhaupt nicht erreichbar ist. Da landen wir vielleicht bei einem PUE von 1,3, 1,35. Bei den neueren Rechenzentren vielleicht unter 1,3, aber 1,2 schaffen wir damit nicht. Das ist ein Aspekt, finde ich schwierig. Der zweite Aspekt mit dem PUE ist im Prinzip nur die Effizienz der Infrastruktur des Rechenzentrums selbst reguliert. Das heißt also die Effizienz der Kühlanlagen, der Stromversorgungsanlagen, der Licht- und Sicherheitsanlagen, die wir sonst noch so haben. Es ist damit nicht reguliert, wie effizient die IT-Systeme arbeiten. Und die machen aber 80-85% des gesamten Stromverbrauchs aus. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat sich entschieden, mit dem PUE-Faktor ausschließlich Rechenzentren im Bereich der Infrastruktur, der Gebäudeinfrastruktur zu regulieren, also 15-20% der Energie zu regulieren in einem Maße, das wir nicht mehr sicherstellen können. Und der gesamte IT-Part wird aus der Regulierung komplett ausgelassen. Wie gesagt, für mich sieht das eher nach einem Stück weit Symbolpolitik aus. Und was ein dritter Aspekt ist, dadurch, dass der PUE von 1,2 so schwer zu erreichen ist, auch bei hoher Auslastung, gehen viele Rechenzentrumsbetreiber bei den neuen Rechenzentren zurück zur Verdunstungskühlung. Das heißt, es wird Frischwasser, in der Regel Trinkwasser, auf die Kühlsysteme gesprüht und damit wird zusätzliche Kältewirkung erzeugt, ohne dass man dafür Strom benötigt. Aber man braucht dafür Millionen und Abermillionen Liter Trinkwasser. Können wir uns das zukünftig leisten? Ist das eine gute Idee bei Rechenzentren, die 15, 20, 30, 40 Jahre betrieben werden sollen? Ich habe da meine Zweifel und ich glaube in der Tat, dass wir mit dieser Regelung mehr Schaden anrichten, als wir Gutes tun. Und ich denke, es wäre zumindest eine Auslastungsabhängigkeit in dem Gesetz eine gute Idee gewesen. Aber Gesetze kann man ja auch ändern.
Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ich habe tatsächlich noch eine Nachfrage, weil du gerade sagtest, dass die IT-Systeme, also ja im Grunde die Hardware oder der Betrieb der Hardware ungefähr 80%, sagtest du, glaube ich, des Energieverbrauchs im Rechenzentrum darstellen. Ja. Und das habt ihr ja eigentlich gar nicht in der Hand. Das heißt, das wäre doch wahrscheinlich eigentlich dann ein To-Do an die Hardwarehersteller, oder? Die Wege finden, The Racks energieeffizienter zu bauen. Oder ist das eine Frage?
Also wenn wir über die Hardware sprechen, also über IT-Systeme, dann haben wir zunächst mal drei verschiedene Komponenten. Das ist einmal die eigentlichen Server, wo also quasi die Berechnungen stattfinden. Dann haben wir auf der zweiten Seite die Speichereinheiten, die Storage Units, in denen die vielen tausenden Terabyte an Daten gespeichert werden. Und dann haben wir im dritten Bereich die Netzwerkkomponenten, die für die Übertragung der Daten innerhalb des Rechenzentrums und nach außen oder von außen nach außen verantwortlich sind. Nach jetzigen Informationen und Einschätzungen von großen Cloud-Anbietern machen die Server selbst etwa 70% des Energiebedarfs aus, die Speichersysteme etwa 20% und die Netzwerksysteme etwa 10%. Es wäre also absolut sinnvoll, sich zunächst mal auf die Server zu fokussieren. Jetzt ist die spannende Frage, die du völlig berechtigt stellst, ja, müssten dann nicht die Hardwarehersteller entsprechend effizient sein? Und die Frage kann man mit einem Ja, die auch beantworten, aber eigentlich ist eine wesentliche Effizienzparameter, wie die richtige Hardware für die richtigen Zwecke eingesetzt wird und ob die bereits eingebauten Effizienzmöglichkeiten, wie beispielsweise so ein Eco-Modus, der heutzutage per Vorgabe überall existieren muss, auch wirklich eingeschaltet sind. Das heißt also, am Ende liegt der Hauptverantwortung nicht beim Hardwarehersteller, sondern in der Tat beim Betreiber. Und einfaches Beispiel, wenn ich ganz simple Aufgaben habe, die die Hardware nicht wirklich auslastet, sollte ich eben High-Performance-Hardware nicht einsetzen. Das heißt also, ich muss auch noch die richtige Hardware für die richtigen Zwecke aussuchen. Auch das liegt in der Verantwortung der Betreiber. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, kommt noch ein Aspekt dazu. Selbst wenn ich die richtige Hardware für den richtigen Zweck habe, kommt es darauf an, dass die Software, die ich einsetze, also die in dem Backend-System auf den Servern läuft, für den Zweck möglichst energieeffizient programmiert ist. Und energieeffizientes Programmieren ist heute keine Standarddisziplin in der Informatik. Da haben wir noch viel zu tun.
Stichwort Green Coding.
Green Coding, ganz genau. Nach meiner Einschätzung liegt das höchste Einsparpotenzial in den Rechenzentren in der Tat im Coding. Das heißt also in der Programmierung. Aber auf dem Weg dahin natürlich alle anderen Aspekte mit berücksichtigen.
Okay, jetzt haben wir über PoE gesprochen, wir haben über Abwärme gesprochen, über energieeffiziente Hardware. Gibt es sonst noch Herausforderungen, die du bei der Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes siehst in der Praxis?
Ja, in der Tat. Also wir haben die Aufgabe oder die Auflage als Branche ab 2027, wenn ich mich jetzt nicht täusche, komplett erneuerbare Energien zu beziehen. Das würden wir liebend gern tun. Wir würden am liebsten aus der direkt in der Nachbarschaft liegenden erneuerbaren Energieanlage den Strom holen, also aus dem PV-Feld und der Windkraftanlage, und stellen jetzt aber fest, und das ist ja keine Überraschung, dass weder PV noch Wind permanent verfügbar sind und dass wir leider als großen Mangel nach meinem Verständnis der Energiewende, des Energiewendekonzeptes, das wir derzeit verfolgen, nicht ausreichend große Speicherkapazitäten haben. Was machen wir also in den Zeiten, in denen wir nicht direkt beliefert werden können über Photovoltaik- und Windkraftanlagen? Wir kaufen am Ende Zertifikate ein, sogenannte Herkunftsnachweise. Da gibt es solche kontinuierlichen Quellen wie Müllverbrennungsanlagen, die Strom erzeugen. Ich persönlich habe Schwierigkeiten damit, mir vorzustellen, dass Müllverbrennungsanlagen klimaneutral sind. Mhm. Oder es gibt eben auch die Besonderheit, dass wir im europäischen Markt, also beispielsweise in Norwegen, die fast 100% ihres Stroms mit Wasserkraft erzeugen, die Zertifikate kaufen können. Nur was macht das, wenn wir in Norwegen Zertifikate kaufen? Wird deshalb in Deutschland irgendeine Windkraftanlage neu errichtet oder irgendein PV-Feld? Nein, ich habe auch keine wirkliche Lösung. Ich finde es halt nur überraschend, dass der Rechenzentrumsbranche als einziger Branche meines Wissens derzeit in Deutschland auferlegt wird, erneuerbare Energien einzukaufen, obwohl die echten erneuerbaren Energien gar nicht kontinuierlich verfügbar sind. Also da haben wir in der Tat Gesprächsbedarf. Wir machen das natürlich, ja. Alle, die sagen, dass wir erneuerbare Energien verwenden, haben am Ende keine Wahl als den Teil, der nicht direkt über sogenannte Power Purchase Agreements von den Erzeugern gekauft werden kann. Alle anderen müssen natürlich dann Zertifikate kaufen. Das geht gar nicht anders. Ich finde es aber dennoch problematisch, dass wir das quasi gesetzlich vorschreiben und dass es auch im Jahre 2024 noch nicht möglich ist, kontinuierlich erneuerbare Energie direkt vom Erzeuger zu beziehen in Deutschland.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, Gesetze kann man ja ändern und wir wollen hier ja auch nicht nur meckern, sondern auch ein bisschen konstruktive Vorschläge machen. Die Bundesregierung ist ja gerade dabei, in einem parlamentarischen Verfahren zum Energieeffizienzanpassungsgesetz einige Nachbesserungen am Energieeffizienzgesetz vorzunehmen, um eben nationale und europäische Vorgaben so ein bisschen in Einklang zu bringen. Wie müssen diese denn, also diese Nachbesserungen konkret aussehen aus deiner Sicht?
Auch eine sehr wichtige Frage. In der Tat ist es so, dass die Entwürfe, die uns bisher bekannt sind, keine Nachbesserungen vorsehen, sondern nur Anpassungen, im Wesentlichen Anpassungen an die Reporting, also für Rechenzentren. Ne? Ich habe immer die Rechenzentrumsperspektive. Ja, es geht also um Anpassungen an die Reporting-Verpflichtungen, die im Februar dieses Jahres von der EU kamen. Das muss gesetzlich glattgezogen werden, das ist unkritisch, aber die wirklichen Schwierigkeiten, die wir haben, beispielsweise einen auslastungsabhängigen PoE zu definieren, das wurde zumindest nach meinem Kenntnisstand bisher nicht in Angriff genommen, wäre aber essentiell. Also wenn ich mir drei Sachen wünschen dürfte von den Gesetzgebern, wäre das zum einen eine klare Auslastungsabhängigkeit beim PoE. Weil unterm Strich muss man auch klar sagen, wenn wir eine geringere Auslastung haben, wird absolut weniger Strom verbraucht. Also das wäre dann im Interesse der Stromnachfrage ein guter Punkt. Zum Zweiten, die unsägliche Mindestabnahme im Bereich der Abwärmenutzung, die müsste nach meinem Verständnis raus. Jedes Rechenzentrum sollte verpflichtet werden, die Wärme zur Verfügung zu stellen. Und zwar die realistisch zu erwartende Abwärme und nicht nur einen kleinen Teil davon. Aber wenn im Moment in der Umgebung noch keine sinnvollen Abnehmer da sind, dann wäre es doch großartig, wenn sich möglicherweise diese Abnehmer zukünftig ansiedeln können, weil die Rechenzentren ihre Wärmeverfügbarkeit oder das Abwärmepotenzial eben auch öffentlich bekannt machen. Und der dritte Punkt wäre nach meinem Verständnis in der Tat, dass wir bei den Reporting-Pflichten auf das von der EU erforderliche Maß zurückgehen und nicht noch viele Daten mehr sammeln, als in der EU, in den entsprechenden EU-Vorschriften wirklich gefordert sind. Überhaupt halte ich es für eine gute Idee, wenn wir politisch erkennen, wie wichtig Rechenzentren sind für die Zukunft unserer Wirtschaft, für die Zukunft unseres Landes, auch der Gesellschaft, und wir entsprechend den Rechenzentren nicht unnötige Hürden in den Weg stellen. Und insofern wäre es vielleicht ja auch ein Ansatz, wenn wir EU-Regeln einfach nur 1:1 umsetzen und uns nicht noch zusätzliche Aufgaben dazu ausdenken.
Puh, ja, das war jetzt eine ganze Menge in knapp 20 Minuten, Günther. Ich versuche mal zusammenzufassen. Energieeffizienz in Rechenzentren ist ein komplexes Thema. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Komponenten, die man beachten muss. Um nur noch mal einige zu wiederholen: Die Abwärme braucht auch Abnehmer. Es geht um die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Es geht auch um die Standortbedingungen von Rechenzentren, die berücksichtigt werden müssen. Und Reportingpflichten müsste man auch noch mal an der einen oder anderen Stelle überdenken. Also ich glaube, wir können festhalten, Rechenzentren in Deutschland werden immer energieeffizienter, könnten aber noch viel energieeffizienter arbeiten, aber dafür braucht es eben auch gewisse Rahmenbedingungen, die eben noch nicht an allen Standorten erfüllt werden.
Tja, das war es schon fast wieder. Diese Folge hat gezeigt, dass ganz schön viel Potenzial in der Digitalisierung steckt, um Emissionseinsparungen und mehr Nachhaltigkeit im Allgemeinen voranzutreiben.
Ja, und dazu gibt es ja auch ganz konkrete Zahlen. So hat die Studie Digitale Transformation und Nachhaltigkeit der unter dem Dach von ECO gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen zum Beispiel gezeigt, dass bis 2050 durch den konsequenten Einsatz von Digitalisierungshebeln in der Industrie, im urbanen Raum sowie im ländlichen Raum Emissionseinsparungen in Höhe von 163 Megatonnen CO2 erzielt werden können. Das ist eine ganz schöne Menge. Dies entspricht nämlich rund 20% der für Deutschland prognostizierten Gesamtemissionen. Rechnet man hier noch die innovativen Technologien im Bereich Datenspeicherung und Übertragung dazu, können die CO2-Emissionen bis 2050 sogar um 30% gesenkt werden.
Also, die Welt ist noch nicht ganz verloren, wenn wir alle mitmachen, eben auch dank digitaler Technologien, die definitiv Teil der Lösung sind. Für alle, die es ein bisschen genauer wissen wollen, wir packen den Link zur Studie nochmal in die Shownotes und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Sidonie, mach's gut. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss, Sven. Tschüss zusammen.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.